ARD. NDR Kultur. Mikado.
Es ist ein bisschen wie eine Geburtstagsfeier, nur dass man nie den 7., 8. oder 10. Geburtstag oder so feiert, sondern immer nur den 0. Geburtstag sozusagen. Nämlich die Geburt eines neuen Jahres. So ein besonderer Moment. Dieser Übergang zum Jahreswechsel, den feiern wir bei Mikado mit einer Spezialausgabe. Musik und Geschichten zum neuen Jahr. Heute mit mir, ich bin Jessica Schlage. Hallo! Ja, und das hier gehört für viele total dazu zum Jahreswechsel. Feuerwerk, bisschen Böllern und Wunderkerzen. Und vor allem natürlich richtig lange wach bleiben. Silvesterparty mit leckerem Essen, tollen Spielen. Wachsgießen, andere Orakel. Ja, da hat eure Familie bestimmt auch ganz eigene Rituale. Und so laut und trubelig der letzte Abend des Jahres ist, so leise und verschlafen und gemütlich ist dann der nächste Morgen meistens. Der Neujahrstag, auch eine ganz besondere Stimmung. Liebe ich zum Beispiel sehr, wenn dann alle so ein bisschen langsamer wach werden als sonst und man sich ja erst so ein bisschen reingähnt ins neue Jahr, bevor man wieder ganz munter wird und vielleicht einen traditionellen Neujahrsspaziergang macht. Ich weiß ja nicht, was zu euren ganz typischen Familienbräuchen zum Jahreswechsel so dazugehört, aber Geschichten hören und gut gelaunte Musik dazu, so kann das neue Jahr doch bestens losgehen. Beides hört ihr in der nächsten Stunde bei uns. Und wer für den Neujahrsmorgen noch einen kleinen Wachmacher braucht, der kommt hier direkt als erstes.
Guten Morgen, ich stehe jetzt auf. Ich meine über den Ding meine Sorgen. Lass ich im Traum schlafen, ich aufsteh dann ohne sie auf diesem Morgen. Kann man vertrauen, auch wenn man's abends nicht glaubt. Mama sagt, auch wenn man Augen mal schließt, geht die Sonne noch auf. Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da, dann bin ich schon da, ja. Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da. Ein bisschen mehr als die anderen. Früh angefangen, wenn ich jetzt bitte wandern. Gib nicht viel, was ich nicht lernen kann. Für ferne Ziele lohnt sich zu wandern. Wasch mir die Nacht von der Haut. Hopfen, laufen, laut. Lass sie nicht ausreden, verbraucht. Und scheide heute nur aus dem Bauch. Das ganze Jahr kannst du haben. Aber der Tag hier gehört mir. Hab nicht so lang drauf gewartet, um jetzt das Rennen zu verlieren. Guter Start in den schönsten Tag meines Lebens. Geht die Sonne schon auf? Nee, dann wart noch mal eben. Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da, dann bin ich schon da, ja. Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da.
Mit so viel Power in den ersten Tag des neuen Jahres, das ist es doch. Ihr hört Mikado mit einem Spezial zum Jahreswechsel. Musik und Geschichten kann man sich herrlich gemütlich einstimmen auf ein hoffentlich spitzenmäßiges neues Jahr für euch. Und wer weiß, was das so alles bringt, ne? So ein neues Jahr, da guckt man vielleicht aus dem Küchenfenster und sieht etwas nie Dagewesenes. So etwas Verrücktes wie einen Elefant zum Beispiel, der sein, ja dann wirklich ziemlich großes Hinterteil mitten auf einem Auto an der Straße platziert hat. Das glaubt einem doch keiner, oder? So geht's jedenfalls Jeremy James in der ersten Geschichte für heute. Der Elefant auf Papas Auto.
Mama, sagte Jeremy James, auf Papas Auto sitzt ein Elefant. Ja, mein Junge, sagte die Mama, die Augen auf den Händen, die Hände auf dem Teig, den Teig auf dem Tisch. Mama, warum sitzt der Elefant auf Papas Auto? Ich nehme an, er ist müde. Wahrscheinlich steht er bald wieder auf und geht weiter. Er sitzt immer noch da, sagte Jeremy James 2 Minuten später. Er ist noch nicht aufgestanden. Das Auto hat sich hingesetzt, aber der Elefant ist nicht aufgestanden. Mama, meinst du, ich soll Papa Bescheid sagen? Nein, lass deinen Vater in Ruhe, sagte die Mama. Du weißt, er kann es nicht leiden, wenn man ihn bei der Arbeit stört. Papa sieht Fußball im Fernsehen. Wenn Papa sagt, er arbeitet, dann arbeitet er. Aber ein Elefant sitzt auf seinem Auto, sagte Jeremy James. Mama drückte Sultaninen in den Teig als Augen und Nasen. Und dem Auto gefällt das nicht, sagte Jeremy James. Jeremy James, sagte die Mama, Elefanten sitzen nicht auf Autos. Dieser aber doch. Elefanten sitzen nicht auf Autos. Wenn Mama sagt, Elefanten sitzen nicht auf Autos, dann sitzen Elefanten nicht auf Autos. Aber Schluss jetzt, spiel mit deiner Eisenbahn. Jeremy James setzte sich auf den Teppich und spielte mit seiner Eisenbahn und dachte an den Elefanten auf Papas Auto und daran, wie stur Mamas manchmal sein können, wenn sie wollen, und wie er, wenn er eine Mama wäre und sein Sohn sagte, ein Elefant sitzt auf Papas Auto, sagen würde, was bist du für ein kluger Junge und danke, dass du es mir gesagt hast und hier, kauf dir ein Eis, anstatt bloß Elefanten sitzen nicht auf Autos. Tor, sagte das Fernsehen im Wohnzimmer. Tor, sagte der schwer arbeitende Papa. Und der Elefant saß immer noch auf Papas Auto. Mama, sagte Jeremy James, denn es hatte sich etwas Neues ergeben. Mama, der Elefant hat gerade sein großes Geschäft auf Papas Auto gemacht. Aber Mamas Gesicht zuckte bloß wie ein Elefantenohr, das eine Fliege abschüttelt, und sie sagte nichts. Donnerwetter, und was für ein großes Geschäft. Mama, sieh mal, so ein großes Geschäft. Mama, warum machen Elefanten so ein großes Geschäft? Ich kann kein so großes Geschäft machen. Meins ist nicht mal ein Tausendstel. Ho, was für ein großes Geschäft. Jeremy James, wenn du nicht aufhörst, gehst du sofort ins Bett. Spiel jetzt mit deiner Eisenbahn und hör mit dem Elefanten auf. Und vor allem mit diesem großen Geschäft, hast du gehört? Ja, Mama. Kein großes Geschäft. Als ob ein großes Geschäft etwas Unnatürliches oder etwas Ungesundes ist. Man brauchte nur daran zu denken, was passiert, wenn man sein großes Geschäft nicht machte. Dann hieß es, Jeremy James, hast du dein großes Geschäft gemacht? Du hast dein großes Geschäft noch nicht gemacht? Du bleibst so lange sitzen, bis du es gemacht hast. Aber wenn man sagt, ein Elefant hat sein großes Geschäft auf Papas Auto gemacht, dann ist es plötzlich unanständig. Warum sind die Erwachsenen mal so und mal so? Jeremy James spielte mit seiner Eisenbahn. Jeremy James sah aus dem Fenster. Der Elefant war weg. »Mama«, sagte Jeremy James. »Was ist jetzt?«, sagte die Mama, halb im Backofen, halb vor dem Backofen. »Der Elefant ist weg.« »Hm?« Das war ein typisches Erwachsenenwort. »Hm?« Es war nur für Erwachsene und bedeutete, was ihnen gerade passte. Jeremy James hatte einmal selber ein »Hm« versucht. Die Mama hatte gesagt, »Hast du dein großes Geschäft schon gemacht?« Da war ein großes Geschäft einmal nicht unanständig. Und er hatte »Hm« gemacht, weil die Erwachsenen meistens »Hm« zu unangenehmen Fragen machten, wie zum Beispiel, »Kaufst du mir heute was Schönes?« oder »Warum kriege ich nicht auch so ein Rennauto wie Timothy?« Jeremy James konnte aber offensichtlich nicht richtig »Hm« machen, weil die Mama nämlich sagte, »Sprich ordentlich«, obwohl er doch ganz ordentlich »Hm« gesagt hatte. Papa kam aus dem Wohnzimmer, das Gesicht so lang wie ein Elefantenrüssel. »Verloren«, sagte Papa, ganz zum Schluss, ein Eigentor. Und dann lehnte sich Papa an den Türrahmen der Küchentür, wie er es immer tat, wenn er gearbeitet hatte. Manchmal auch, wenn er arbeitete, und sah Mama bei der Arbeit zu, weil er wohl aufpassen wollte, dass sie auch alles richtig machte. Jeremy James hatte auch mal versucht, sich an den Türrahmen zu lehnen und wie Papa zu sagen, das war meistens sein letzter Satz, Dauert es noch lange, Mama? Aber anstelle des üblichen hatte Mama, jetzt fang du nicht auch noch an, gesagt und ihn zum Spielen mit der Eisenbahn fortgeschickt, die ihm sowieso längst über war. Dauert es noch lange, sagte Papa. Sagte Mama. Jetzt fang du nicht auch noch an, sagte Jeremy James ganz ruhig. Ein Eigentor, sagte Papa, ganz zum Schluss.
War das du ein großes Geschäft? Fragte Jeremy James.
Ich weiß nicht, was mit dem Kind los ist, sagte Mama. Papa richtete sich mit dem Ellenbogen in der Tür auf, nahm eine Hand aus der Tasche, nimm die Hände aus den Taschen, Jeremy James, gähnte und verkündete, ich glaube, ich wasche jetzt das Auto. Mama sagte nicht, vor dem Tee lohnte sich nicht mehr, obwohl Papa ziemlich lange auf diesen Satz wartete. Schließlich ging Papa aus der Küche durchs Wohnzimmer in den Flur, machte die Haustür auf und ging aus dem Haus. Jeremy James stand am Fenster und überlegte, welche neuen Ausdrücke Papa wohl gebrauchen würde. Papa gebrauchte überhaupt keine Ausdrücke. Papas Kinnlade sackte herab und dann kam Papa zurück ins Haus, durch die Haustür, den Flur, das Wohnzimmer und hielt sich am Türrahmen der Küchentür fest. Das Auto, sagte Papa. Dann ging sein Mund ein paar Mal auf und zu, als ob man ihn gerade aus dem Wasser gezogen hätte. Das Auto, sagte er noch einmal. Was ist mit dem Auto, fragte Mama und strich Handcreme auf das Brot. Es ist völlig hin, es ist völlig hin. Es sieht aus, als wäre es zusammengequetscht worden, total zusammengequetscht.
Oh, John, sagte Mama, die nur dann John zu Papa sagte, wenn sie sehr aufgeregt war oder wenn sie Geld von ihm wollte. Oh, John, ist es etwa auch ganz voll Mist?
Naja, sagte Papa. Und wie? So etwas habe ich noch nicht gesehen. Eine ganze Kuhherde muss auf dem Ding herumgetrampelt sein.
Es war keine Kuhherde, sagte Jeremy James. Es war ein Elefant und ich habe ihn gesehen und ich hab's Mama gesagt, aber sie hat nicht gehört.
Ein Elefant, sagte Papa. Du hast einen Elefanten auf dem Auto gesehen.
Ja, sagte Jeremy James, und ich habe auch gesehen, wie er sein großes Geschäft gemacht hat. Und warum zum Teufel hat mir keiner etwas gesagt?
Sagte Mama. Und Jeremy James spielte weiter mit seiner Eisenbahn.
Das war die Geschichte Der Elefant auf Papas Auto von David Henry Wilson aus dem Buch Jeremy James oder Elefanten sitzen nicht auf Autos. Das ist im Oettinger Verlag erschienen und gelesen hat Henning Fenske für euch. Ich frag dich, hast du keine Fragen? einmal bitte eine große Portion Eis. Und ich meine jetzt nicht Schoki, Erdbeere oder Vanille oder so, sondern die Sorte Eis, auf der man Schlittschuh fahren kann. Und eine noch größere Portion Schnee dann gerne gleich mit dazu. Zum Schlittenfahren natürlich. Das wäre im Winter top, würde man sich wünschen. Neujahr mit Neuschnee sozusagen. Ist halt immer totale Glückssache, ne? Wissen wir. Klappt meistens nicht, nach meiner persönlichen Erfahrung. Aber wenn, dann ist es natürlich umso schöner. Und wenn nicht, ja, dann muss man vielleicht ein bisschen nachhelfen. Fährt man mal in die Eishalle oder zur Eisbahn oder in den Harz. Da sind die Chancen auf Schnee ja deutlich besser. Ja, oder auch eine Möglichkeit wäre, wenn ihr an diesen besonderen See euch begebt, wartet mal, der heißt auch passenderweise einfach Schneesee. Hört ihr gleich in unserer Geschichte. Da gibt's auch Rehe und sogar eine eigene Fee an diesem Schneesee. Und die Schneeseefee, obwohl die immer so schön Schnee hat, ist an Wintersport gar nicht so interessiert. Die hat nämlich ganz andere Probleme.
Es war einmal ein See. Der war immer voll Schnee. Darum nannten ihn alle Leute nur Schneesee. Um diesen See wuchs Klee, der Schneeseeklee. Der wuchs rot und grün und darin äste ein Reh, das Schneeseekleereh. Und dieses Schneeseekleereh wurde von einer Fee geliebt, der überaus anmutigen Schneeseekleereh-Fee. Diese Fee hatte, wie alle Feen dieser Gegend, 66 Zehen. 65 zum Gehen und einen zum Drehen. Und dieser 66. Zeh war natürlich der Schneeseeklereh-Fee-Drehzeh. Zehen drehen macht schrecklich Spaß. Doch einmal drehte die Fee im Übermut ihren Zeh zu sehr. Und da tat der Drehzeh schrecklich weh. Zum Glück wohnte am Schneesee eine weise Frau, eine Heckenhexe mit zwei Hackenhaxen, zu der die kleine Fee gehumpelt kam. »Guten Tag, beste Heckenhexe mit den Hackenhaxen.« »Guten Tag, nette Schneeseeklereh-Fee mit den 66 Zehen. Doch was sehe ich? Du humpelst? Was hast du denn?« »Schneeseeklereh-Fee-CW. Geh-CW oder Dreh-CW?« »Dreh-CW. Dann ist es nicht schlimm. Geh-CW ist zäh.« Und hält sich, doch Dreh-CW kommt und vergeht jäh. Und wodurch vergeht es? Natürlich durch der Heckenhexe herrlichsten Tee, den hellgelben Schneeseeklereh-Fee-Dreh-CW-Vergeh-Tee. Den werde ich dir jetzt brauen. Bald wallte im Kessel der hellgelbe Tee. Trink das aus, nette Schneeseeklereh-Fee.
Auf einen Zug, beste Heckenhexe?
Auf einen Zug, nette Schneeseeklereh-Fee. Da trank die Schneeseeklereh-Fee auf einen Zug den Schneeseeklereh-Fee-Dreh-CW-Vergeh-Tee-Kessel aus. Und als der Schneeseeklereh-Fee-Dreh-CW-Vergeh-Tee-Kessel ausgetrunken war, hatte der hellgelbe Schneeseeklereh-Fee-Dreh-CW-Vergeh-Tee das Schneeseeklereh-Fee-Dreh-CW aus dem Schneeseeklereh-Fee-Dreh-CW der Schneeseeklereh-Fee weggehext. Und da stieß die glückliche Fee aus ein lautes Juchi, das rings durch alle Wälder schallte.
»Ich danke dir, beste Heckenhexe.«
»Ist schon gut, du nette Schneeseeklereh-Fee. Nun dreh aber nicht mehr so doll den kleinen Drehzeh.«
»Werd's bedenken, beste Heckenhexe.«
Sie lief zurück an den Schneesee und sie lachte und klatschte in die Hände und streichelte sacht mit ihrem 66. Zeh dem Drehzeh das Schneeseeklereh im Schneeseeklee am See voll Schnee.
Herrliche Schneeseegeschichte mit Fee und Reh und Zeh. Erdacht und gedichtet hat sie Franz Fühmann. Ihr findet sie in seinem Buch Firlefanz, das im Tulipan Verlag erschienen ist. Und angemessen hals- und zungenbrecherisch gelesen hat sie Stefan Schad. Und bei der nächsten Musik hier, irgendwie habe ich das Gefühl, die Schneeseereh-Fee, die könnte auch mit diesem Tierchen bekannt sein, das da gleich von Klee lustigerweise besungen wird. So heißt die Band. Der Schweinhorn-Schnabel-Ohrwurm.
Es piekst und es pupst, Es knutscht und es schmust, es pumpelt und schunkelt, es schmatzt und es schnarcht. Es knuspert und knarzt, es poltert und warzt. Es knistert und stottert, es gruselt und moppert. Es mückt und es juckt, es zieht und es spuckt. Es fliegt und es flattert, es beißt und es schnattert. Es ätet, petetet, es knabbert und knetet. Es wurmt und es krabbelt, es wabbelt und brabbelt. Es matscht und es rüsselt, es spinnt und es blinkt, es kneift und es stinkt, es flutscht und es gliecht, es schleicht und es quietscht, es lauert und kracht, es heult und es lacht, es kitzelt und gruselt und es pampelmuselt. Hör nicht zu!
Wirklich hartnäckiges Tierchen, der Schweinhornschnabel-Ohrwurm. Ihr seid bei Mikado gelandet, unsere Spezialausgabe zum Jahreswechsel. Und im Gegensatz zu der Begegnung mit dem Schweinhornschnabel-Ohrwurm, da solltet ihr hier bei uns natürlich unbedingt zuhören. Musik und Geschichten zum neuen Jahr, die haben wir für euch rausgesucht. Ja, wie ist es eigentlich bei euch? Wie haltet ihr es denn mit guten Vorsätzen zum neuen Jahr? Habt ihr sowas? Ich will endlich den Aufschlag beim Volleyball besser hinbekommen oder mich nicht mehr so oft mit meinem Bruder streiten, sowas, ja. Das Mädchen, das ihr gleich kennenlernen werdet, da kann ich auch schon mal sagen, die weiß, was sie will und was sie sich vornimmt, das schafft sie auch. Lieschen Radieschen ihr Name und woher der kommt, erklärt sich sofort.
Lieschen Radieschen kriegte immer gleich einen roten Kopf. Aber immer. Da war nichts zu machen. »Lieschen, dir ist kalt«, rief Tante Evelyn. »Komm, Pullover anziehen.« »Das ist ein Kratzpullover«, sagte Lieschen Radieschen. »Aber er ist warm«, sagte Tante Evelyn. »Ich mag keinen Kratzpullover«, sagte Lieschen Radieschen. »Komm«, sagte Tante Evelyn, »du verkühlst dich sonst.« Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. »So, jetzt ziehen wir den Pullover an«, sagte Tante Evelyn. Da schrie Lieschen Radieschen so laut, dass der Pullover davonflog. »Gut, dann gehen wir eben nach Hause«, sagte Tante Evelyn. Aber eines sage ich dir. So zornige Kinder, die holt der Lämmergeier. Mich holt kein Lämmergeier, schrie Lieschen Radieschen. Ich hol ihn. Lieschen Radieschen stand alleine im Park. Da kam der Lämmergeier. Lieschen Radieschen, ich komme dich holen, sagte der Lämmergeier. Du holst mich nicht, schrie Lieschen Radieschen. Ich hol dich. Und Lieschen Radieschen sprang dem Lämmergeier auf den Rücken. He, schrie der Lämmergeier. Das ist verkehrt. Ich muss dich in meinen Krallen tragen. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Na, was ist? Sagte der Lämmergeier. Lieschens Kopf wurde noch röter. Runter mit dir, sagte der Lämmergeier. Da schrie Lieschen Radieschen, dass dem Lämmergeier fast alle Federn ausfielen. Ist ja schon gut, sagte der Lämmergeier. Dann fliegen wir halt so. Lieschen Radieschen ritt auf dem Lämmergeier übers Meer. Wo fliegen wir hin? Fragte Lieschen Radieschen. Zu einer einsamen Insel, wo die zornigen Kinder eingesperrt werden, sagte der Lämmergeier. Da will ich nicht hin, sagte Lieschen Radieschen. Du musst aber, sagte der Lämmergeier. Nein, ich will Prinzessin in einem Königreich werden, sagte Lieschen Radieschen. Tut mir leid, sagte der Lämmergeier. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Nicht schreien, bitte, sagte der Lämmergeier, sonst stürzen wir ab. Dann bring mich in ein Königreich, sagte Lieschen Radieschen. Der Lämmergeier brachte Lieschen Radieschen in ein Königreich, wo der König und die Königin keine Kinder hatten. »Hat uns der Storch ein Kindchen gebracht?« fragte der König entzückt. »Nein, der Lämmergeier«, sagte die Königin. Lieschen Radieschen wurde Prinzessin beim König und der Königin. Die Königin schenkte ihr ein rosa Kleid mit weißen Spitzen und silberne Schuhe. »Nein, ich will schwarze Lederhosen und schwarze Stiefel und einen silbernen Gürtel«, sagte Lieschen Radieschen, »und einen schwarzen Umhang, wie Zorro.« »Aber das passt doch nicht für eine Prinzessin«, sagte die Königin. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. »Ist ja schon gut. Du kriegst deine Zorro-Ausrüstung«, sagte die Königin. »Dieses Lieschen wird nie einen Prinzen kriegen«, sagte die Königin, »wenn sie nicht lernt, sich wie eine Prinzessin zu benehmen.« »Vielleicht wird sie von einem Drachen entführt«, sagte der König. »Wenn dann ein Prinz sie befreien kommt, muss er sie auch heiraten.« Ein Drache kam, um Lieschen Radieschen zu entführen. »Ich will nicht entführt werden«, sagte Lieschen Radieschen. »Du wirst gar nicht gefragt«, sagte der Drache. »Ich will aber gefragt werden«, sagte Lieschen Radieschen. »Schluss jetzt! Mitkommen!« sagte der Drache. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. »Also, was ist?« sagte der Drache. Da brüllte Lieschen Radieschen, dass der Drache vor Schreck hintüberkugelte. »Geh jemand anders entführen!« schrie Lieschen Radieschen. Da flog der Drache ins Nachbarland und entführte dort den Prinzen. »So, jetzt gehe ich den Prinzen befreien«, sagte Lieschen Radieschen zum König und zur Königin. »Also das geht jetzt wirklich zu weit. Das kannst du uns nicht antun«, sagte die Königin. »Ja, wirklich«, sagte der König, »Prinzen befreien Prinzessinnen und nicht umgekehrt.« Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. »Nein, das nützt dir jetzt gar nichts«, sagte die Königin. »Der Prinz wird sich schon selber helfen müssen.« Lieschens Kopf wurde noch röter. »Lieschen also wirklich im Ernst«, murmelte der König. »Lieschens Kopf wurde noch röter. Ich glaube, gleich brüllt sie«, sagte der König ängstlich. »Halt dir die Ohren zu«, sagte die Königin. »Sie muss lernen, dass sie nicht immer ihren Willen durchsetzen kann.« Aber Lieschen Radieschen brüllte nicht. Sie blies die Luft zwischen den Zähnen heraus, drehte sich einfach um und ging aus dem Saal. Dann sattelte sie ihren Lämmergeier und ritt, den Prinzen zu befreien. Der Drache hatte den Prinzen an einen verdorrten Baum gefesselt, der einsam auf einem hohen Berggipfel stand. Der Prinz hatte blonde Haare und blaue Augen und war schrecklich traurig, weil er gefangen war. Der Drache hatte sich um den Berg herum geringelt und bewachte den Prinzen. Da kam Lieschen Radieschen auf ihrem Lämmergeier durch die Luft geritten. »Kämpfe mit mir«, schrie Lieschen Radieschen.
»Ich denke nicht daran«, brüllte der Drache.
Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf.
»Prinzessinnen raube ich, mit denen kämpfe ich nicht«, schrie der Drache.
Da brüllte Lieschen Radieschen, dass der Drache vor Schreck den halben Berg hinunterkullerte. Dann gab sie ihrem Lämmergeier die Sporen und der stieß von oben auf den Drachen herab. Lieschen piekste den Drachen mit ihrem Zorrodegen hinter das Ohr. Genau an dieser Stelle hatte der Drache einen Pickel und war da schrecklich empfindlich. Oh! Brüllte der Drache und stieg in die Lüfte. Aber der Geier konnte schneller fliegen als der Drache, und der Drache konnte Lieschen Radieschen nicht erwischen. Dreimal jagte der Drache Lieschen Radieschen um den Berg herum, dann war er müde und plumpste hinunter. Lieschen Radieschen flog auf die Bergspitze und befreite den Prinzen. Lieschen Radieschen und der Prinz flogen auf dem Lämmergeier nach Hause. »Gefällt dir mein Zorro-Kostüm?« fragte Lieschen Radieschen. »Oh ja, sehr«, sagte der Prinz. Lieschen Radieschen stellte dem König und der Königin den Prinzen vor. »Das ist der Prinz, den ich befreit habe. Mit ihm kann man vernünftig reden, und wir werden zusammen Räuber fangen gehen.« »Na fein«, sagte die Königin, »da kann er ja wenigstens auf dich aufpassen, dass dir nichts passiert.« Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. »Jetzt reicht's mir aber«, schrie sie. Und zum Prinzen sagte sie, »Weißt du was? Ich bleibe nicht hier. Ich bin gar keine richtige Prinzessin, weil ich nämlich Lieschen Radieschen bin.«
»Das ist gut«, sagte der Prinz. »Ich bin nämlich August Haselböck vom dritten Stock.«
»Dann fliegen wir jetzt nach Hause«, sagte Lieschen Radieschen.
Und das taten sie. Und der Lämmergeier flog so schnell, dass sie noch rechtzeitig zum Abendessen daheim waren.
Lieschen Radieschen und der Lämmergeier, eine Geschichte von Martin Auer aus dem gleichnamigen Buch, das bei Belz und Gelberg erschienen ist. Gelesen von Günter König hier bei Mikado für Kinder.
Meine Kreise sind so eckig, meine Knie immer dreckig, wenn es kleckert, fühle ich mich zu Haus. Ich mag Deutsch und Mathe nicht, ich mag Musik und buntes Licht, wenn was kaputt geht, macht es mir nichts aus. Wo ich rot sehe, siehst du blau, und wenn ich anfang, hörst du auf, und geht mein Licht an, geht deins aus, und wenn du schläfst, dann bin ich laut. Mutter sagt, Lehrer sagt, wackel nicht, Schwester sagt, nun nerv nicht wieder rum. Oma sagt, kippel nicht, Nachbar sagt, trippel nicht, und Papa sagt, sitz gerade nicht so krumm. Doch ich sag, mach doch nichts, frag nicht warum, ich bin halt ein bisschen andersrum. Ich bin nicht dumm, nur ein bisschen andersrum als du. Meine Worte sind wie Flummis, schnellen weg wie rote Gummis, stolpern sie, guckst du mich komisch an. Meine Schritte sind nicht sicher, wenn es ernst wird, muss ich kichern, dann guckst du mich wieder komisch an. Wo ich schwarz sehe, siehst du weiß, und bleib ich stehen, gehst du vorbei, und willst du Waffeln, will ich Eis, und ist dir kalt, dann ist mir heiß. Ist aber gar nicht weiter schlimm, denn ich sag, mach doch nichts, frag mich warum, ich bin halt ein bisschen andersrum, ich bin nicht dumm, nur ein bisschen andersrum als du. Mach doch nichts, nimm's mir nicht krumm, Ich bin halt ein bisschen andersrum. Ich bin nicht dumm, ich bin halt andersrum als du. Und guckst du mal bei Licht, bist du auch andersrum als ich. Und guckst du mal bei Licht, bist du auch andersrum als ich. Und guckst du mal bei Licht, bist du auch andersrum als ich.
Ja, manchmal sind die Dinge wirklich ganz anders, als es scheint. Ist bei Menschen auch oft so, ne? Da sieht man ein kleines, schüchternes Mädchen und merkt erst auf den zweiten Blick, wie cool und tough die auch sein kann, wenn sie sich dafür einsetzt, dass es gerecht zugehen soll. Zum Beispiel kennt ihr vielleicht auch solche Leute, ne? In denen viel mehr steckt, als man auf den ersten Blick erkennt. Aber was sich hinter dem kleinen, dünnen Männchen verbirgt, ein Lehrer gleich in der nächsten Geschichte, also damit hätte ich jetzt ehrlich auch nicht gerechnet.
Der neue Lehrer kam an einem fürchterlichen Regentag. Die Kinder saßen klitschnass und schlecht gelaunt auf ihren Stühlen. Von den Haaren tropfte es auf die Hälfte und um die Schuhe herum bildeten sich kleine Pfützen. Um 7:00 ging die Tür auf und herein kamen der dicke Herr Direktor und ein kleiner, dünner Mann mit einem kleinen, freundlichen Lächeln und großen Karos auf dem Anzug. »Tag, Kinder«, sagte der Direktor. »Das ist der Herr Ungeheuer, euer neuer Lehrer.« Alle kicherten. Der Direktor verließ die Klasse und der kleine Herr Ungeheuer setzte sich mit rotem Kopf hinter das viel zu große Pult. »Dass es aber auch ausgerechnet heute regnen muss«, seufzte er und betastete besorgt seine spitze Nase. »Was denn daran so schlimm?«, fragte der freche Fred aus der letzten Reihe. »Hier regnet's doch dauernd.«
»Wirklich?« Herr Ungeheuer riss entsetzt die Augen auf. »Okay, aber das ist ja ganz furchtbar.«
Im selben Moment begann seine Nase sich zu spreizen und zu strecken. Sie wurde länger und länger, dicker und dicker und borstig wie ein alter Besen. Herrn Ungeheuers kleine Ohren wurden spitz und groß wie Papiertüten und dann verfärbte sich der ganze neue Lehrer bis auf seinen karierten Anzug giftgrün.
»Ach, ich hab's ja gewusst. Aber dass das ausgerechnet jetzt sein muss«, rief er mit seiner kleinen, leisen Stimme, die sich kein bisschen verändert hatte. »Das tut mir furchtbar leid. Achtung!«
Warnend hob er einen giftgrünen Finger, denn nun begann er zu wachsen. »Aber wie?« Isolde, Boris, Sven und Anna aus der ersten Reihe flüchteten zum frechen Fred in die letzte. Der neue Lehrer wurde größer und größer, bis er wie ein gewaltiger grüner Luftballon die halbe Klasse füllte. Sein rechter Arm knickte den Kartenständer um. Sein Kopf, auf dem ihm prächtige rote Stacheln wuchsen, stieß unter die Decke. Sein herrlich gezackter Schwanz schlug die Tafel entzwei und sein linker Arm stemmte sich mit einer riesigen, scharfkralligen Tatze gegen die Tür.
»Oh«, stöhnte die ganze zweite Klasse.
»Wahnsinn«, hauchte der freche Fred. Das große grüne Monster vorn am Lehrerpult lächelte freundlich, trotz seiner ellenlangen Zähne, und sagte mit Herrn Ungeheuers leiser Stimme, »Keine Sorge, Kinder, das passiert mir wirklich nur bei Regenwetter.« Und dann hauchte es ganz sacht eine kleine gelbe Flamme durch die Klasse, die im Nu all die nassen Haare trocknete und alle Kinder zum Kichern brachte.
»Sag mal, was ist denn das für ein Lärm bei Ihnen?« dröhnte die Stimme des Direktors von draußen herein.
Aber Herrn Ungeheuers Tatze drückte noch immer gegen die Tür, und so sehr der Direktor auch an der Klinke rüttelte, er kam nicht herein. Da fiel plötzlich ein feiner Sonnenstrahl auf Herrn Ungeheuers grüne Monsternase und als ließe man die Luft aus einem großen Ballon, wurde aus dem riesigen, wunderbaren Monster wieder der magere, kleine, neue Lehrer. Und der Herr Direktor plumpste durch die plötzlich offene Tür in die Klasse.
»Aber was ist das denn?« brüllte er entsetzt und zeigte auf die zerbrochene Tafel und das umgestürzte Pult und den völlig verbogenen Kartenständer.
»Och, das war ich«, sagte Herr Ungeheuer mit verlegenem Lächeln. »Ich war wohl etwas ungeschickt.« Die Kinder der zweiten Klasse aber blickten entzückt auf den sprachlosen Direktor und ihren neuen Lehrer und wünschten sich nichts auf der Welt so sehr wie ein verregnetes Schuljahr.
Na, wer auch schon Herr Ungeheuer heißt, da hätte man doch schon stutzig werden können. Monsterwetter heißt die Geschichte eben, geschrieben von Cornelia Funke, erschienen im Löwe Verlag und gelesen von Peter Kämpfe.
Reiterferien, Klassenfahrt und Krach machen, Kanufahren, lecker essen, Computer zocken, Schrott lachen, Ritter und Indianer spielen, Meer und Wellen, Strand und Muscheln verkleiden, lang schlafen, mit Katzen und mit Hunden kuscheln. Und Spaß an der Freude wollen wir von all den Dingen, die uns Freude machen, ein kleines Liedchen singen. Das bringt Freude, das macht Laune, das macht Spaß. Dieses Lied ist für die Sachen, die uns froh und glücklich machen. Das bringt Freude, das macht Laune, das Schlachten, lang wach bleiben, ne Benz an und bei Freunden übernachten. Schlagzeug und Gitarre spielen, Eis essen und Musik hören. Türen knallen, Rhythmus machen mit Klingeln, Menschen Nachbarn stören. Burger, Pizza, Pfannkuchen, Weihnachten, Geburtstag haben. Spiele spielen, Fahrrad fahren, Blumen pflanzen, Löcher graben. Auf Bäume klettern, Oma helfen, malen, basteln, Basketball. Schwimmen, tauchen, Wasserbomben, Freunde treffen, überall. Spaß an der Freude haben wir uns gedacht. Der Freude mal zu danken und ein Lied für sie gemacht.
Musik von Herr Jan. Freude in der Mikado-Spezialausgabe zum Jahreswechsel. Und der liegt bei uns ja nun mal mitten im Winter. Ja, eine Zeit, in der man sich gerne auch zu Hause mal einkuschelt. Aber wenn ihr auch draußen unterwegs seid im Winter, besonders irgendwo im Grünen, aber auch in den Städten, da sind zwar nicht so viele Tiere unterwegs wie im Sommer, aber so einige Wintervögel zum Beispiel hört man dann doch. Diesen zum Beispiel. Sieht besonders niedlich aus und ist sehr begabt im Zwitschern. Die Blaumeise mit ihrem niedlichen blauen Köpfchen, von dem sie ihren Namen hat. Oder hier. Deutlich heiserer und größerer Vogel, aber toll schwarz und weiß gefiedert. Und manchmal sieht man bei den dunklen Federn an den Flügeln fast so einen blau-schwarzen Schimmer. Die Elster. Und die Kollegen, die kennt ihr bestimmt auch aus eurer Nachbarschaft. Amseln. Die bleiben ja auch den ganzen Winter bei uns, fliegen nicht etwa in den Süden, sondern ziehen sich die Würmer aus dem Boden hier oder sammeln weiter Insekten unter altem Laub hervor. Und offensichtlich können Amseln manchmal auch richtig gute Lehrerinnen sein, wenn es darum geht, Sorgen zu vergessen und ganz fröhlich und frei durch die Weltgeschichte zu flattern. Wie das funktioniert, hört ihr in der nächsten Geschichte.
Frau Meier machte sich Sorgen. Gerade noch sorgte sie sich um einen Knopf an ihrem Wintermantel, der abzufallen drohte. Später war es dann vielleicht einer ihrer Kuchen, ob sie etwa doch zu wenig Rosinen genommen hatte. Oder noch etwas später konnten es einige Haare auf dem Kopf von Herrn Meier sein, die so merkwürdig in die Höhe zeigten. Herr Meier war durchaus unbesorgt. Wenn er morgens aufwachte, blickte er als erstes in Frau Meiers besorgtes Gesicht. Dann sagte er oft, worüber sorgst du dich? Die Sonne scheint, gleich schneit es vielleicht. Wir können's nicht ändern. Ja, sagte Frau Meier, ich weiß. Doch schon musste sie an die Möglichkeit denken, dass ein großer Autobus mit 90 Ausflüglern in der Kurve vor dem Haus im Schnee ausrutschen könnte und ob dann der Kuchen überhaupt reichen würde, weil die Armen bestimmt Hunger haben würden, wo sie doch so lange unterwegs waren und dann noch umgekippt. Herr Meier kochte ihr in solchen Fällen immer einen Pfefferminztee. Draußen auf einem kleinen sonnigen Hügel hinter dem Haus war das, was Frau Meier ihren Gemüseladen nannte. Dort hatte sie Bohnen gepflanzt und Tomaten, Zwiebeln und Salbei, Petersilie und Kartoffeln. Ja, und Pfefferminze. Jedes Jahr im Spätsommer erntete Frau Meier die dicksten Kürbisse, die ihr euch nur vorstellen könnt. Eines Morgens stand Frau Meier in ihrem Garten und sorgte sich gerade darüber, ob die Sonne auch am nächsten Tag wieder aufgehen würde und wenn nicht, ob sie dann in der Dunkelheit die Pfefferminze so ohne weiteres vom Unkraut würde unterscheiden können, wenn überhaupt noch irgendetwas wuchs, denn kalt würde es zweifellos werden, kalt und dunkel, so ohne Sonne. Und schon machte sie ihr sorgenvolles Gesicht und dachte darüber nach, ob sie wohl genügend warme Handschuhe und Strickjacken besäßen und ob sie für Herrn Meier nicht eine wollene Unterhose stricken sollte oder vielleicht besser gleich zwei. An diesem Morgen also, als sie sich gerade bückte, um zu sehen, ob die Kürbisse Blüten angesetzt hatten, sah sie es vor sich liegen, das kleine Ding, nackt, auf dem Bauch, mit dicken, blauen Augenlidern, die fest geschlossen waren. Jetzt hatte Frau Meier allen Grund zur Sorge und sie vergaß sofort Sonne und Kälte, Knöpfe, Kuchen, Dunkelheit und Kürbisblüten. Vorsichtig nahm sie den kleinen Vogel auf ihre Hand. Nachdem sie ihn eine ganze Weile etwas ratlos angesehen hatte, piepste er schwach und öffnete seinen gelb geränderten Schnabel, so dass Frau Meier nun besorgt in einen kleinen, roten Schlund blickte. Frau Meier hastete den Hügel hinab ins Haus. Sie suchte überall herum, bis sie endlich etwas gefunden hatte, das ein bisschen wie ein Nest aussah. »Ich werde ihn großziehen«, sagte sie zu Herrn Meier. »Tu, was du nicht lassen kannst«, lächelte er. Es wurde eine abenteuerliche Zeit. Ihr müsst nämlich wissen, dass so kleine Vögel nur dann nicht sterben, wenn man sie ununterbrochen mit Fliegen, Raupen und Mücken füttert, Tag und Nacht. Dann allerdings wachsen sie schnell. Und schon nach 2 Wochen erkannte Frau Meier, dass sie dabei war, eine junge Amsel großzuziehen. Natürlich hatte sie auch schon einen Namen für das Tierchen. Piepchen sollte es heißen. Herr Meier fand diesen Namen eher albern, aber auch diesmal sagte er nur, »Tu, was du nicht lassen kannst.« Irgendwann war es dann soweit. Piepchen hatte viele schwarze Federn bekommen und hoppelte in Frau Meiers Küche herum. Eines Morgens, als die junge Amsel beim Frühstück vom Rand des Küchentisches fiel, fand Frau Meier es an der Zeit, ihr das Fliegen beizubringen. »Man muss es ihr vormachen«, dachte sie. »Echte Vogeleltern machen es ihren Kindern schließlich auch vor.« Frau Meier tat ihr Bestes, um wie eine Amselmutter auszusehen, aber Piepchen blieb im Gras sitzen und beobachtete sie nur erstaunt. Nach einiger Zeit ließ Frau Meier die Arme sinken und setzte wieder ihr besorgtes Gesicht auf. »Will er nicht?« fragte Herr Meier und goss ihr einen Pfefferminztee auf. Aber Frau Meier starrte nur in ihre Tasse und grübelte. Nach einer Weile stand sie entschlossen auf. Sie steckte Piepchen in die Schürzentasche und eilte hinaus in den Garten. Herr Meier ging währenddessen einer seiner zahllosen Lieblingsbeschäftigungen nach. Draußen im Garten hätte er Frau Meier sehen können, wie sie mit großer Mühe in den alten Kirschbaum kletterte. Das tat sie sonst nie, und deshalb war sie ganz außer Atem, als sie vorsichtig auf einem der oberen, dicken Äste Platz nahm. Noch etwas zitterig von der Anstrengung nahm sie die junge Amsel aus der Schürzentasche und setzte sie mit ein bisschen Abstand neben sich auf den Ast. Dann begann sie wieder mit den Armen zu rudern und hoffte, der kleine Vogel würde vielleicht jetzt mit seinen Flügeln das Gleiche tun. Aber das tat er nicht. Wie schon vorher schaute er Frau Meier nur sichtlich verwundert an und rührte sich nicht vom Fleck. Schwach wedelte Frau Meier noch einige Male, dann legte sie ihre Hände in den Schoß und machte wieder ihr besorgtes Gesicht. Hatte sie Piepchen die falschen Raupen gegeben? Konnte ein kleiner Vogel nur dann fliegen, wenn er eine bestimmte Menge Fliegen gefressen hatte? Oder war Piepchen am Ende doch ein kleiner Pinguin? Wie war er dann aber in ihren Garten gekommen? Durch ihre Gedanken ziemlich beunruhigt, schaute sie von ihrem Ast aus in das kleine Tal hinunter. Piepchen schaute mit. Die buckligen Wiesen lagen in der Abendsonne, einige verspätete Bienen knusperten an Scharfgarbe herum, sonst war alles sehr still. Sie sah hinüber bis zum Wäldchen auf der anderen Seite, dann schaute sie in den Himmel hinauf. Dort schwebten zwei mittelgroße Wolken nah beieinander. Plötzlich durchzuckte Frau Meier ein sonderbares Gefühl. Sie seufzte tief, hob ihre Arme wieder und, ja, ihr werdet es hoffentlich glauben, dann rutschte sie vom Ast herunter und flog. Nicht hoch hinauf in die Lüfte, aber so ein bisschen in der Mitte zwischen Ast und Erdboden. Die kleine Amsel war plötzlich ganz aufgeregt und hüpfte mit aufgeplusterten Federn hin und her. Nach einer kleinen, etwas wackeligen Runde landete Frau Meier noch nicht sehr elegant, aber genau neben Piepchen auf dem Ast. »Es ist ganz leicht«, sagte sie zu der kleinen Amsel, beinahe ungläubig, denn sie war selbst noch völlig überwältigt davon, wie leicht es gewesen war. Nachdem sie ein wenig verschnauft hatte, schaute sie Piepchen lächelnd an. »Komm, jetzt versuchen wir es mal zusammen.« »Ist das nicht herrlich?« fragte Frau Meier den kleinen Vogel, nachdem sie wieder, Frau Meier nun schon erheblich geschickter, auf dem Ast gelandet waren. Piepchen fand es wunderbar. Und so wagten sie beim nächsten Mal schon etwas mehr und flogen ein Stück über die Kuhwiese. Dann sagte Frau Meier, »Genug für heute«, und sie landeten beide vor der Haustür. Herr Meier sah von seiner Arbeit auf. Er bemerkte gleich, dass etwas geschehen war, denn nie zuvor hatte er Frau Meier so geheimnisvoll lächeln gesehen. Deshalb fragte er neugierig, »Na, ihr Amseln, seid ihr geflogen?« Frau Meier strahlte, »Ja, sogar bis über die Kuhwiese.« Am nächsten Morgen konnte Frau Meier mit dem Frühstück nicht schnell genug fertig werden. »Wir machen einen kleinen Morgenflug«, flötete sie Herrn Meier zu. »Zum Mittagessen sind wir wieder da.« »Tut, was ihr nicht lassen könnt«, sagte Herr Meier und begann darüber nachzudenken, was er wohl kochen würde.
Das war die Geschichte »Frau Meier, die Amsel« aus dem gleichnamigen Buch von Wolf Erlbruch. Erschienen ist sie im Peter Hammer Verlag, gelesen hat Günther König. Eine Mikado-Spezialausgabe zum Jahreswechsel heute. Da haben mitgemacht Angelika Körber in der Studiotechnik, die Regie hatte Sabine Korbmann. Und wenn ihr gleich weiterhören wollt, dann guckt doch einfach mal nach unseren Podcasts in der ARD Audiothek. Das aktuelle Programm findet ihr auch immer im Netz bei uns auf ndr.de/mikado. Am Mikrofon war ich, Jessica Schlage. Ich wünsche euch den allerbesten Start ins neue Jahr, auf dass es ganz großartig wird. Tschüss!
Das war Mikado, Podcast für Kinder vom NDR.